3. Das eigene Heim. Also achte jetzt einmal genau auf. Stelle dir lebhaft im Geiste ein Haus vor, wie du es dir zunächst wünschen würdest. Halte das Bild fest bis in alle seine Kleinigkeiten und erfülle dich mit dem Wunsche, dieses Bild in Wirklichkeit entstehen zu lassen. Hast du das getan? Ich konnte diese Frage bejahen, denn merkwürdigerweise stellte sich mir, wie man sagt, zum Greifen deutlich, das kleine Häuschen in Oldenburg vor mein Erinnerungsvermögen, in dem ich meine erste Jugendzeit verbrachte und dessen Bild ja noch in deinem Besitz ist. Ich sah es mit allen Einzelheiten, wie auch du es dir wirst vorstellen können, da du es kennst und es betreten hast. Thieme sagte nun weiterhin, jetzt wende dich im innersten Herzen an den Herrn, bitte ihn um Kraft und Segen für deine Arbeit und namentlich um Stärkung deines eigenen Willens. Auch das tat ich. Nun errege deinen Willen so stark, wie du kannst. Erfülle dich mit fester Zuversicht, dass er imstande ist, die Materie zu meistern, und wolle, dass das dir in der Seele haftende Bild sich plastisch darstelle, an dem Orte, wo du es verwirklicht haben willst, mahnte Thieme. Ich folgte diesen Worten. Ein starker Impuls durchflutete mich, ein Kraftbewusstsein entstand in mir, wie es auch manchmal auf Erden den Menschen erfasst. Eine Zuversicht erfüllte mich, wie ich sie bisher noch nie empfunden. Eine felsenfeste Überzeugung, dass mir mein Unternehmen glücken wird. Und siehe da, mitten auf einem Wiesenplan, den ich bereits erwählte, entstand zuerst wie ein Nebelgebilde in durchsichtigen Umrissen das Häuschen, wie ich es mir gedacht hatte. Wurde immer deutlicher, je mehr ich meinen Willen anstrengte, und stand schließlich fix und fertig, als hätten die besten Handwerker es erbaut, greifbar und massiv an Ort und Stelle. Als das Gebäude sich vollständig gebildet hatte, sagte Thieme, so, jetzt gehen wir hinein und überzeugen uns von der Realität dieses Hauses. Wir taten das und ich kann nur sagen, dass auch alles bis auf das Kleinste so vorhanden war, wie ich es in der Erinnerung aus meiner frühesten Jugendzeit hatte. Wir begaben uns wieder ins Freie. Du bist jetzt, wie man sagt, gut untergebracht, lieber Karl, meinte Thieme, und ich kann dich weiterhin deiner eigenen Erkenntnis und Tätigkeit überlassen. Das Rezept, nach dem du zu handeln hast, kennst du genau. Du weißt auch, wie du dir teure oder weniger angenehme Seelen an dich heranziehen kannst. Fernerhin ist dir genau bewusst, wie du dich dem Herrn nähern kannst. Also fehlt dir gar nichts mehr zum eigenen Fortschreiten, und ich kann mich ruhig nach meinem Wirkungskreis zurückbegeben und dich allein lassen. Das Letztere bedauere ich sehr, denn ich bleibe doch immerhin dein Schüler, und mir wird der treue Berater fehlen. Wir sehen uns doch wieder, Thieme. Selbstverständlich. Jederzeit können wir uns sehen. Du brauchst ja nur zu wollen. Der Wille ist hier überall der Hebel und löst jede Tätigkeit, jedes Zusammentreffen, jede ins Auge fallende Erscheinung aus, das weißt du jetzt. Also werde und bleibe willensstark im Geiste des Herrn und Schöpfers aller Dinge, so gelingt dir auch alles. Dein Rat wird mir aber dennoch fehlen, meinte ich. Oh nein, denn du hast einen ganz anderen Berater, an den du dich wenden musst, den du kennst und an den du dich noch nicht so recht herangetraust, trotzdem du ihn sehr wohl kennst. Bevor du nicht diese mir nicht ganz angenehme Scheu überwindest, bevor du nicht im innersten Wesen dich ihm tatsächlich ganz ergibst und ihn mit aller Sehnsucht anziehst, wird er sichtbar sich dir auch nicht zeigen. Gerade weil du seine Offenbarungen kennst, hast du es schwerer als andere, denen sie fremd geblieben. Wem viel gegeben, von dem wird auch viel gefordert. Seelen, die guten Herzens sind, wenn auch noch in Unwissenheit stehend, kann sich der Herr weit eher zeigen. Aus Gnade und Barmherzigkeit, als solchen, die sein Wesen kennen, es trotzdem aber noch nicht fertig bringen, ihn in wirklicher Sehnsucht heranzuziehen. Es ist das ein eigen Ding mit dem Wissen und Vollausführen einer Seelenempfindung. Es gibt da so viele feine Unterschiede, die zu Hemmungen führen können, dass du noch bei weiterer Erfahrung aus der Verwunderung gar nicht herauskommst. Glaube mir, es gibt auch hier eine große Anzahl Seelen, die die neuen Offenbarungen auf Erden völlig kennenlernten, von ihren Angehörigen und Mitgläubigen als Borne der Weisheit angestaunt wurden und sich nur zu sehr in dem Wahne eigener Vortrefflichkeit wiegten und die noch alle eine recht harte Schule der Selbstverleugnung durchzumachen haben, noch weit davon entfernt sind, den Herrn nur zu sehen, geschweige in seiner Gemeinschaft zu leben, wie sie sicher dachten. Warum aber? Weil sie im Grunde ihres Herzens den Herrn nur um ihrer selbst willen lieben, nicht aber wahrhaft in der Entäußerung jeder Selbstliebe. Sie wollten als Auserwählte des Herrn anerkannte Führer des Volkes, der einzelnen Brüder sein, um reiche Ernte an Bewunderung einzuheimsen. Diese Seelen bezahlten sich selbst durch ihre Sucht, lebten sich in eine Art Größenwahn hinein und wollten mehr oder weniger unbewusst nicht Förderer der Sache Gottes sein, als vielmehr Vertreter und Anbeter einer egoistischen Selbstherrlichkeit. Sie sind Luzifers Kinder, nicht Gottes Kinder. Sie sind befleckten Herzens, leben in Selbsttäuschung, Überhebung, sind fromm in Äußerlichkeiten und bedenken nicht, dass ein frommes, wirklich gottergebenes Gemüt keinerlei äußere Anerkennung erstrebt, dass ihm diese sogar höchst unangenehm ist und treue Pflichterfüllung einer solchen Seele höher steht als alles Lob der Welt, der Glaubensgenossen. Denke daher daran, nur den Herrn allein zu gefallen, nicht mehr durch in diesem Wunsche bedingte Taten, sondern durch selbstverständliches Erfüllen seiner Gebote, wobei du von vornherein auf jeden Dank und Anerkennung verzichtest, gar nicht an diese Wirkung denkst. Tim umarmte mich, ich ihn, dann drückten wir uns stumm die Hände. Er winkte mir ein Lebewohl zu, wandte sich und war schnell verschwunden. Ich aber ging in mein selbstgeschaffenes Häuschen, in mein neues Heim, um mich dort einzurichten. Es gefiel mir in dem Häuschen recht gut. Alle Erinnerungen meiner Kindheit tauchten wieder auf, und ich kann sagen, dass ich in kurzer Zeit nochmals alle Jugendjahre durchlebte, denn, wie bereits von Thieme erklärt, stellen sich hier alle Gedanken plastisch dar, ungefähr wie im Traume, nur weit wesenhafter, was im Traume ja fehlt. Der Traum ist auch ein Gebilde der Seele, wenn auch ohne Realität, das heißt ohne greifbare Darstellung. Der Gedanke im Jenseits hat aber Schöpferkraft, wenn auch das Gebilde sich in seine Urelemente wieder auflöst. Wer nun kritiklos sich stets seinen Gedanken hingibt, lebt in einer Phantomwelt, die er für eine wirkliche hält und aus der er sich schwer herausfindet, namentlich wenn die betreffende Seele ohne jeden Glauben an den Herrn weiter vegetiert. Also, wie gesagt, ich durchlebte in dieser Weise nochmals meine ganze Jugendzeit, ohne jedoch in den Fehler zu verfallen, diese Erinnerungsbilder, die sich plastisch darstellten, für jetzige Wirklichkeit zu halten. Sie dienten mir nur dazu, meinen Werdegang, meine Fehler zu erkennen, und in dieser Hinsicht dienten sie mir lediglich zur Läuterung meiner Seele. Nun ist es ganz richtig, dass, nachdem diese Periode vorüber ist, schließlich eine unbändige Langeweile eine untätige Seele erfassen muss. Aber dazu ließ ich es nicht kommen. Ich versuchte auch gar nicht, mein weiteres Leben etwa plastisch an mir vorübergehen zu lassen. Den Fehler späterer Zeit hatte ich bei Thieme bereits voll erkannt, brauchte sie demnach nicht nochmals zu studieren, sondern dachte allen Ernstes daran, wie ich denn nun meine weitere Arbeit einteilen wollte. Ich war allein, ganz allein. Meine Gedanken richteten sich daher naturgemäß auf jene Personen und Verwandten, die bereits vor mir auf Erden gestorben waren und deren Schicksal mich selbstverständlich sehr interessierte. Dass ich vor allen Dingen an meine Frau, deine Mutter, dachte, ist leicht einzusehen. Aber wo sollte ich sie finden? Mir schien es auch notwendig, da ich ja nun mein eigenes Heim wohl besaß, vor allen Dingen meine Umgebung kennenzulernen, diese zu durchsuchen, damit ich meine Sphäre selbst mal erst durchforschte. Mir ging die Sache auch nachträglich noch nicht so ganz in den Kopf. Diese ganze Umgegend sollte meine Sphäre sein und gleichzeitig in der Entsprechung allerdings, aber doch damit auch wirklich, den Schönheiten der mir bekannten Offenbarungen gleichen, also gewisser Art ihre Entstehung doch nur wieder jenen verdanken. Wie geht es so eigentlich zu, dass etwas von vornherein Gegebenes, von mir Wohlerkanntes, aber doch nicht mein Eigentum, nunmehr den Grund und Boden meiner Sphäre, zu deren Herstellung bisher etwas getan zu haben, ich mir doch so gar nicht bewusst war, abgeben konnte. Ich sagte mir, da hilft kein Kopf zerbrechen. Ich nehme das Vorhandene dankbar hin, so wie es ist, und überlasse die gewünschte Aufklärung der Zukunft und warte, was der Herr mir entweder selbst oder durch andere über diese Tatsache offenbaren will. Frisch an die Arbeit einer Entdeckungsreise gegangen. Ich verließ also mein Haus und durchwanderte die Gegend. Sehr bald machte ich eine sonderbare Entdeckung. Ich wollte eine der das Tal umgrenzenden Höhen ersteigen, war ich doch mit Thieme eine solche herabgestiegen. Aber ich konnte nicht den Fuß derselben erreichen. Immer war es, als irre ich mich in der Entfernung, oder als wichen die Höhen vor mir zurück. Ich mochte wandern und wandern, die Berge und Höhen konnte ich nicht betreten. Das Ding hat seinen Haken, überlegte ich. Es muss nicht der Wille des Herrn sein, mich diese Höhen erklettern zu lassen. Denn ich bin nun gegangen und gegangen, aber ich komme nicht zum Ziel. Als ich mich umsah nach meinem Hause, bemerkte ich zu meinem Erstaunen, dass es ganz nahe hinter mir stand, als sei es mir nachgefolgt, oder als ob ich trotz meines stundenlangen Wanderns höchstens etwa 200 Schritte zurückgelegt hätte. Das gab mir zu denken. Der mir bedenkliche Haken hatte sich entschieden vergrößert. Was aber tun? Ich dachte an Thieme, dachte ihn zu mir heranzuziehen, wie er mir mitgeteilt. Dann verwarf ich den Gedanken und sagte mir, es ist ein Fehler schon auf Erden, sich stets auf andere zu stützen. Hier aber sicher ein weit größerer. Wenn man nicht auf sich selbst und auf die Hilfe des Herrn vertraut. Es wurde mir mit einem Mal klar, dass ich doch mich noch gar nicht seit Thiemes Fortgang mit dem Gedanken an den Herrn viel beschäftigt hatte. Und das fiel mir schwer auf mein Herz. Ich merkte nun ganz deutlich, dass es ernstlich ein Fehler war, diese Wanderung ohne festes Vertrauen auf den Herrn, ohne ihn erst um Stärkung hierzu gebeten zu haben, unternehmen zu wollen. Und dann zweitens, was habe ich notwendig, immer darauf loszumarschieren, wenn mir doch eine ganz andere Kraft in meinem Willen zu Gebote stand, so ich sie nur richtig gebrauchte. Thieme hatte mir doch klar auseinandergesetzt, dass man den eigenen Willen innerhalb der erkannten Gesetze des Herrn gebrauchen soll. Und da lief ich nun und lief, strengte wohl meinen Willen zum Hinaustappeln an, aber nicht dazu, ihn zur Heranziehung jener Höhen zu gebrauchen. Oder besser gesagt, mich selbst dorthin zu versetzen. Ich sagte mir, Gehe jetzt einmal in dein Haus zurück und vertiefe dich vor allen Dingen in die Liebe zum Herrn. Wenn du das getan haben wirst, wird sich wohl dein Vorhaben anders ergeben. Nun, weit zu meinem Häuschen hatte ich ja nicht. Ich ging zurück, besah mir nochmals alles darin genau und festigte nochmals meinen Willen in der Erhaltung dieser Wohnstätte. Ich fühlte, dass diese 4 Pfähle, wie man sagt, wirklich mein Eigentum seien. Ich sah nun unter der Tür stehend mir die herrliche Umgegend an und plötzlich fiel es mir wie ein Blitz in meine Seele, dass diese herrlichen Berge, Täler, Aussichten, ja die Schönheiten der mir bekannten Offenbarungen darstellten. Aber dass diese wohl noch lange nicht mein wirkliches geistiges Eigentum geworden waren. Und dass ich nicht eher nur den geringsten Hügel erreichen würde, bevor diejenige Eigenschaft, die eben jenem Hügel entsprach, auch mir in Fleisch und Blut übergegangen, also damit mein Eigentum geworden sei. Unwillkürlich überfiel mich da eine große Angst. Welche Riesenarbeit war notwendig, um auf diesem Wege nun alles, was doch fehlerhaft demnach noch in mir stecken musste, und ich hatte mir doch schon eingebildet, alle Fehler überwunden zu haben, auszumerzen, bis alle diese Berge und das, was auf diesen wuchs, gewisser Art mein Eigentum geworden, weil ich die durch diese wundervolle Gegend dargestellten Wahrheiten voll in mir aufnahm. Da konnte ich doch Ewigkeiten brauchen, um zum Ziele zu gelangen. Ich war ganz zerknirscht bei dieser Erkenntnis. Bald aber schlug ich mich vor den Kopf, denn ein zweiter Gedankenblitz durchzuckte mich hell und klar. Was sagte doch der Herr? Was wäre das vornehmste Gebot? Liebe Gott über alles und deinen Nächsten wie dich selbst. An diesem Gebot hängt Moses und alle Propheten. Und dann? Wer an mich glaubt und bittet den Vater in meinem Namen, dem wird er alles geben. Nun siehe einmal im Neuen Testamente nach, was über diese Worte, die ich nur kurz erwähnte, gesagt ist. Matthäus 7, Vers 7: Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Matthäus 21, Vers 22. Und alles, was ihr bittet im Gebet, so ihr glaubet, so werdet ihr es empfangen. Markus 11, Vers 24. Darum sage ich euch, alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubet nur, dass ihr es empfangen werdet, so wird es euch werden. Johannes 16, Vers 23 und 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, so ihr den Vater um etwas bitten werdet, in meinem Namen, so wird er es euch geben. Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Du hast richtig und genau die Worte gefunden. So wie du jetzt, fand ich sie auch unter den wenigen Büchern in meinem Hause. Und nun wusste ich auch, was ich zu tun hatte. Alles wird dem, der gläubig vertraut, gegeben. Und wenn ich Ewigkeiten brauchen wollte, um jeden Berg einzeln zu erklimmen, könnte ich dann etwas anderes erreichen als die Erreichung des höchsten Gebotes? Nein, niemals. Also, wozu auf Umwegen mühsam und in Angst und Schweiß zu erreichen suchen, was nach der Verheißung jedem gegeben wird, der gläubigen Herzens ist?